Wie schön, wieder hier zu sein, nachdem wir Taufe hatten letzten Sonntag. War mega gut. Ich bin sehr dankbar für all die, die dabei waren. Und nochmal vielen Dank für alle, die ihre Beiträge mitgeleistet haben an Essen etc. Das war richtig, richtig cool. Und ich freue mich sehr, besonders heute die Predigtserie durchzuführen, nachdem wir ein, zwei Wochen die Unterbrechung hatten. Einmal werden wir das Thema nochmal ankratzen. Und deswegen möchte ich gerne gleich zum Anfang auch für unsere Gäste oder die Leute, die nicht hier waren, einen ganz, ganz schnellen Durchlauf, sonst muss ich zwei Predigten wiederholen. Das werde ich nicht machen, aber nur in Stichpunkte, dass wir das gesehen haben. Machen wir einen schnellen Rückblick. Wir beschäftigen uns mit einem Ereignis oder mit Ereignissen, die ungefähr im 5. Jahrhundert vor Christus passiert waren. Wir haben gesagt, das Buch Esther ist ein sehr besonderes Buch. Biblischer Name, enthält den Namen Gottes nicht, hat nichts mit der Gebote, Gesetze und so weiter zu tun. Also man sagt, das ist das Buch ohne Gott. Haben wir gesagt, den König Ahasverus vorgestellt, der Party King, der einfach richtig brutzt und feiert und macht alles. Und letztendlich wollte er seine Frau Vasti zur Schau stellen, aber sie hat sich geweigert zu kommen, so wurde vom Thron weggesetzt, eine andere wurde gesucht, eine Nachfolgerin für seine Frau wurde gesucht und so gab ein Kerl namens Mordechai, der seine Stieftochter und Cousine Esther in diese Castingshow pushte. Die Schönsten möchten zum König geschickt werden, damit er seine neue Frau quasi findet. So, Esther findet Gunst in den Augen des Königs, gewinnt die Casting. Nun ist die First Lady in diesem Perserreich der damaligen Zeit. Und die lässt sich dabei auch sogar sehr gut gehen. Nee. Genau. Dann in dem zweiten Teil haben wir gelesen oder gehört, wie Mordechai ein Attentat verhindert. Er ist Diener, er sitzt am Königstor. Zwei Mitdiener wollten Hand legen auf Ahasverus, die wollten ihn töten und er geht und erzählt dem König, hey, pass auf, es sind zwei Leute, oder die Esther und Esther dem König, zwei deiner Diener wollen dich töten, er registriert das nicht ganz. Ja, der König belohnt ihn nicht dafür, also Mordechai wird erstmal in Vergessenheit geraten, aber dass er das getan hat, wird in dem Tagebuch der König registriert. Die zwei Übeltäter werden hingerichtet. Wir haben von der Hinrichtungsmethode am Holz gesprochen, dass man hatte gekreuzt oder auf Holz gespießt oder wie auch immer. Das war nicht unüblich für diese Reich der damaligen Zeit. Auch von dem Vater von Ahasverus Darius wissen wir, dass er 3.000 oder 5.000 Leute auf einmal so auf Holz aufgespießt hat. Und wie gesagt, das war nicht ganz unüblich von ihm. So. Haman kam ein neuer Akteur im Spiel, Haman, der einfach vom König Ahasverus berufen wurde und über alles gesetzt wurde, ein mächtiger, herrlicher seiner Präsidentschaft sozusagen, der Chefstab von der ganzen Präsidentin. Und der König befiehlt, wenn dieser Haman läuft, muss ihr alle euch für ihn verneigen. Mordechai lehnt das ab, er macht das nicht, er verneigt sich nicht vor Haman. Warum, steht nicht in der Bibel, aber er weigert sich das. Seine Kollegen bitten ihm, dass er ein Jude ist und sagen, Haman, pass auf, es gibt einen Jude namens Mordechai, er weigert sich, sich für dich zu verneigen. Ja? So, Haman wird sauer und er schwört sich, alle Juden in diese ganze Perserreich zu vernichten. Er geht zum König und er holt diese Erlaubnis, die Juden in ganz Perserreich zu töten. Und dann Mordechai wird heiß, der kontaktiert Esther im Palast des Königs. Bis dahin wusste keiner, dass die Juden ist. Und sagt Esther, du musst jetzt handeln. Du musst jetzt handeln, sonst werden wir alle tot. Esther reagiert, hey, wenn ich ohne Einladung zum König gehe, kann ich sterben. Sie waren schon 4 Jahre verheiratet und Gesetz ist Gesetz. Sie wohnte im Frauenhaus, er im Königshaus. Zwischen gab es sozusagen wie ein Hof. Und wer zum Könighof ohne seine Einladung käme, wäre er eigentlich gestorben. Es sei dann, der König hat gefallen an diesem Besuch und als Zeichen, okay, du darfst rein, hatte der König einen goldenen Stab gesteckt, dann hätte der Besucher diesen Stab anfassen müssen und so, das heißt, okay, du bist willkommen, du darfst zu mir kommen. Und das war die Sache mit Esther. Ja? Die sagt, hey, Esther musste handeln auch ohne Einladung des Königs, vor ihm musste sie treten, sie riskiert ihr Leben und geht ins Könighof. Und ich denke, das ist da, wo wir letztes Mal auch aufgehört haben. So, Esther Patrioten, wir haben gesagt, sie war eine Patriotin und keine Glaubensheldin. Warum? Sie hat gesagt, hey, ich stelle mich hin. Entweder klappt das und ich sterbe, und wenn ich sterbe, ist auch wurscht, egal. So, sie macht einen patriotischen Held, stellt sich, geht zum Königshof und stellt sich diese Versuchung und stellt sich diese, diese Aufgabe. Ich muss mit dem König reden, sonst ist unser Volk zunichte. Und sie sagt in etwa, hey, ich habe eine Position und werde Gebrauch davon machen. Und ab diesem Zeitpunkt, extra für uns heute im Gottesdienst, ab jetzt beginnt die Ministry Time für dich heute. Ab jetzt bete ich, dass Gott in dein Herz richtig durchspricht, durchbricht, reinknallt und Sachen verändert. Esther sagt, ich habe Position und ich werde davon Gebrauch machen. Ich habe Position und ich werde davon Gebrauch machen. Und das ist nicht ganz ungefährlich. Meine Frage an dich, welche Position hat Gott dir gegeben? Welche Amt, welche Aufgabe hat dir Gott in die Hände hineingelegt? Was traut dir Gott zu? Besser gefragt, was traust du Gott zu, dass er dir zutraut? Aha. Das ist eine komplizierte Frage. Was traust du Gott zu, dass er dir zutraut? Wie weit kann Gott mit dir und mit mir gehen? Gott war für Esther wahrscheinlich nicht im Spiel. Und ich habe erwähnt, auch wenn das so scheint in diesem Buch, dass Gott null eine Rolle gespielt hat, einfach weil er nicht erwähnt ist, meinen Theologen, er ist mittendrin in das ganze Geschehen. Ohne ihn wäre das Volk vernichtet werden. Und ich werde ein paar Beweise nachher für haben. Aber weißt du erstmal, welche Position Gott dir gegeben hat, wozu Gott dich berufen hat? Was traust du Gott zu, dass er dir zutraut? Wenn wir wissen, wir haben eine Position, dann wissen wir, drei Sachen müssen auch vorhanden sein in unserer Berufung und in unserem Leben. Das erste ist Position. Steht ja. Welche Position hat dir Gott gegeben? Ist das mir klar? Dann habe ich diese Position nicht umsonst, oder? Dann brauche ich eine Handelsstrategie. Wie bewege ich mich in meiner Position? Wohin gehe ich mit meiner Position? Wie erreiche ich Ziele aus meiner Positionssicht heraus? Und ich sage dir, du kannst nur das tun, was du tun kannst, wenn du weißt, wer du bist. Und wenn du nicht weißt, wer du wirklich in Christus bist, kannst du für sein Reich nichts tun. Da wirst du die ganze Zeit über schöne Ereignisse reden. Da sind einfach Wünsche, schöne Gedanken, mit denen du schwanger wirst. Aber Schwangerschaft muss auch mit Geburt beenden und nicht ewig schwanger sein, sonst ist das unangenehm. Alle Frauen sagen Amen, die gebet haben. Ja, das ist so. Irgendwann mal muss das geschehen. Irgendwann mal musst du was erreicht haben. So, Handelsstrategie. Wie bewegst du dich? Was machst du? Und die letzte sind die praktischen Umsetzungen. Hast du eine Strategie? Ist die Gedanke drin? Musst du umsetzen, damit die Geburt geschieht. Hast du eine Vision von Gott bekommen? Hat Gott dir was an Herz gelegt? Hat Gott direkt in dein Leben hineingesprochen? Dann musst du praktische Schritte tun. Ohne diese praktischen Schritte bleibst du einfach auf der Stelle. Ich habe folgende Zitat mitgebracht. Ich weiß nicht, wer das gesagt hat. Wer nur schaut, was ihm fehlt, kann nicht nutzen, was er hat. Amen. Wer nur schaut, was ihm fehlt, kann nicht nutzen, was er hat. Okay, ich verrate euch das Geheimnis, wo ich das habe. Während ich gestern meine Predigt vorbereitet habe und reflektiert habe, war mein Facebook-Account auch an. Und irgendwann macht so Blink, irgendjemand hat was gepostet. Und ich habe nicht gemerkt, dass ich gerade während der Predigt bei Facebook am Scrollen bin, auf Facebook, und schaue, wer was gepostet hat. Und irgendein Freund hat das mit schwarzem Hintergrund einfach gepostet und dachte, wow! Das passt ganz gut in meiner Predigt rein, den nehme ich einfach mit. Ich fand den Satz sehr gut, das passt genau in meine Predigt hinein und deswegen habe ich mir erlaubt, den einfach mitzunehmen. auf was sind fokussiert in unser Leben? Auf das, was uns fehlt oder auf das, was wir haben? Wenn ich sage, auf das, was uns fehlt oder auf das, was wir haben, möchte ich euch gerne ein kleines Zeugnis erzählen. Ich darf vielleicht nicht viel Details verraten, aber dass ihr ein bisschen ermutigt seid. Ich besuche gerade und wöchentlich eine Person, die ziemlich krank ist, schwerstens gelähmt, gefesselt eigentlich an dem Bett, darf das Bett ein, zweimal am Tag zum Essen verlassen, Natur etc. aus dem Haus, Fehlanzeige. Eigentlich, wenn die Person mit mir redet, muss ich ganz genau zuhören, um zu verstehen, weil das trifft auch im Mund und die Zunge etc. Und ich besuche diese Person seit mehreren Wochen. Vor kurzem war das sehr übel, dass er vom Haus abgeholt werden muss. Er spielte mit Gedanken, mit denen er sich nicht beschäftigen sollte. Und dann kam er zurück nach Hause und rief, hey, kannst du noch mal kommen? Und dann begleite ich ihn so gut wie das geht wöchentlich, dieser Person. Und ich merke, von Woche zu Woche geht es dem besser. Hey, ich komme zu denen rein, der strahlt. Hammer. Und er erzählte mir letzte Woche, wo ich bei dem war, er liegt am Bett, er redet, ich muss ganz gut hören, die eine Hand ist ein bisschen eben halbwegs gelähmt, kann sich nicht bewegen, der eine geht okay. Und er erzählte mir, war er irgendwo bei einer Untersuchung und er sieht eine Frau, die er kennt, schon länger, wahrscheinlich vor lauter Behandlung, treffen sie sich bei dem gleichen Ärzten und Untersuchungsräume, was auch immer. Und die sagt mir, ja, pass auf, ich habe diese Frau gesehen und sie hat Arthrose in den Knien und keine Ahnung was und die Knie muss gewechselt werden, getauscht werden und so, muss operativ quasi geschehen. Die hat sich eigentlich aufgegeben und sie wollte nichts mehr. Und dann fragt er mich zwischendurch, meinst du, kann ich für sie beten? Ich habe gesagt, natürlich, du kannst, du musst für sie sogar beten. Dann hat er gesagt, das habe ich auch gemacht, sagt er mir. Er hat gesagt, was hast du gemacht, Mann? Erzähl mal. Und dann sagt er mir, sie wollte sich aufgeben. Und ich habe gesagt, nein, du sollst das nicht tun. Und sie sagt, es geht aber nicht weiter, ich habe mich selber aufgegeben. Er sagt zu ihr, er ist fertig, der Kerl ist im Bett. Er sagt ihr, ich kenne einer, der das ändern kann. Mein Gott kann dich heilen. Er sagt das mir, ich sitze neben ihm auf dem Sofa, der Kerl liegt da im Bett fix und fertig und sagt mir, hey mein Gott, und er glaubt an Heilung und ich glaube noch mehr mit ihm an Heilung. Ich sage ihm, weißt du was, ich glaube, die nächsten Wochen, wenn ich zu dir komme, stehst du auf die Beine und nimmst mich um, wenn ich reinlaufe und ich sage dir noch eins, was ich schon mit dir vorhabe, was du noch nicht weißt. Du wirst mich in meinen Reisedienst begleiten und du wirst deine Zeugnis erzählen, wie Gott dich geheilt hat und davon schwärme ich schon. Dieser Mann hat nicht gesehen, was ihm fehlt. Ihm fehlt vieles im Leben, wisst ihr das? Rein menschlich gesehen. Er kann nicht das genießen, was du und ich genießen können. Er ist auf Hilfe aller anderen gewiesen. Für die kleine Bewegung, für den Klobesuch, für alles, fürs Essen. Er kann nichts normal machen, was du und ich normal machen. Er ist auf Hilfe aller gewiesen, aber irgendwo hat er diesen Schatz Gott gefunden. Irgendwo hat er verstanden, ich habe Gott, ich habe alles. Irgendwann hat er verstanden, Gott in mein Leben, er gibt mir Hoffnung. Hey, der Kerl lächelt, da gibt es ein Strahlen in seinen Augen, wenn ich sage, wow, ich denke, meine Güte, was machst du? Ich höre Predigten den ganzen Tag, sagt er mir. Und er bekommt auch von mir jeden Tag sogar Bibelverse zugeschickt und. Das macht mir Spaß, mit ihm zu begleiten. Heute Morgen habe ich ihm mit ein paar nochmal. Ich dachte, okay, ich reflektiere meine Predigt. Ich sage den guten Mann, guten Morgen, ich wünsche dir gesegneten Sonntag und ein, zwei Bibelverse dazu. Und der hat Gottes Segen. Und ich bete und hoffe, wir kapieren das. Es geht nicht um das, was uns fehlt. Es geht darum, was wir haben. Und in Jesus haben wir sehr, sehr, sehr viel. In Jesus haben wir sehr, sehr, sehr viel. Kennt ihr noch Psalm 23, Vers 1? Der Herr ist mein Hirte, wie geht's weiter richtig? Hä? Die neue Version? Mangel ist ausgeschlossen. Ich bin israelisch, übersetze direkt vom Hebräischen. Mir gefällt die Variante eigentlich, Yahweh ist mein Hirte, Mangel ist ausgeschlossen. So heißt das im Hebräischen. Mangel ist ausgeschlossen und das ist gut so. Ja, genau so. So, du siehst den Mangel und sagst ihm, haha, richtig. Der Mangel kommt und du bist am Essen. Er bereitet einen Tisch, haben wir letztes Mal auch gesagt. Die Sorge kommt und du bist zum Essen eingeladen. So, Position, Handelsstrategie und Handelsschritte. Mit Position, lass uns schon mal anfangen und schau mal, was Esther gemacht hat. Esther erkennt ihre königliche Position. Sie wusste, hey, er hat mich geheiratet und zum Königin gemacht. Ich gewann Kastik unter Hunderten von Mädels. Ich war in die Top 7, ich habe die Kastik gewonnen. Ich habe ein königliches eigentlich Recht. Aber Stab hebt hin und her, ich bin die Königin. So, was macht sie? Sie geht und bekleidet sich königlich an. Sie zieht sich richtig königlich an und sagt, okay, no risk, no fun. Ich werde es tun. Ich koste mir, was es kosten will, das ist mir egal. Einfach, ich werde für mein Volk da sein. Sie erkannte ihre Position, ihre Handels- oder Handlungsstrategie. Pass auf, das wird jetzt ganz, ganz interessant werden. Risiko eingehen und dem König begegnen. Das ist schon mal ein praktischer Schritt. Ich muss handeln. Dann hat sie sich ausgedacht, ich muss Kontakte zum König und zu Haman knüpfen. So, Haman hat das ganze Urteil, die Juden zu vernichten, rausgeholt. Der König aber ist über ihm, ist ihr Ehemann, zufällig. Und sie sagt, ich muss zu diesen Schlüsselpersonen Kontakte knüpfen. Wo sind die Schlüsselpersonen in deiner Firma, in deiner Arbeit, die in dieser Kirche gehören? Such sie. Such Knüpfkontakte, die brauchen wir. Sie knüpft Kontakte zu König und zu Haman. Dann hat sie ein Prinzip verstanden, Liebe geht durch den Magen. Sie hat Mahlzeiten gemacht und die zwei eingeladen. Und nicht alle Karten gleich offenlegen. Das war ihre Handelsstrategie. Nicht alle Karten gleich offenlegen. Sie hat nicht gesagt, was sie will. Sie hat nicht gesagt, was sie braucht. Sie hat eigentlich gar nichts gesagt. Sie hat keine Karten offengelegt. Dann kamen die praktischen Schritte. Sie trat im Hof des Königs an und fand Gunst in seinen Augen. Tatsächlich stellt sie sich dort, und das ist Lebensrisiko. Der König sieht Esther, seine Frau, Ahasverus, und tatsächlich, er macht, was selten passiert, er steckt diesen goldenen Stab zu seiner Frau, sie fasst dann Dings an, darf zu ihm kommen und mit ihm reden. Der König versprach, sagt, hey, Esther, was willst du haben? Welchen Wunsch soll ich dir erfüllen? Bis zur Hälfte meiner Königreich darfst du haben. So weit war dieser King in sein Esther verliebt. Und der Provinz, also der Reich war richtig, richtig groß. Indien nach Libyen, Kaukasus bis Sudan, also richtig ein riesen Herrschaftsgebiet. Ja? Esther äußert nur einen Wunsch, er und Haman sollen zum Essen zu ihr kommen. Mein König, wenn es gut in deinen Augen ist, sagt sie ihm, ich will, dass du und Haman zu mir zum Essen kommt. Ich lade euch gerne zum Essen ein. Ich möchte, dass ihr einfach bei mir isst. Bei diesem Treffen wiederholt der König sein Angebot. Esther, welchen Wunsch darf ich dir erfüllen? Bis zur Hälfte meiner Königreich darfst du haben. Red doch mal. Wiederum sagt sie, nix, sondern sie lädt den beiden zu zweiten Mal ein. Sie lädt die, komm noch einmal und isst bei mir. Und erst dann schlägt sie zu. Erst dann schlägt sie zu. Und wir sagen alle zusammen, Chapeau Esther, sehr clever, oder? Das war sehr clever, ihre Taktik. Aber die Geschichte bleibt nicht hier stehen, nämlich der Ärger lässt sich lange auf sich warten. Überhaupt nicht. So, die zwei gehen zu Esther, essen das erste Mal zusammen. Esther sagt, kommt zu mir noch einmal, wenn ihr mir Freude machen wollt. Morgen koche ich noch einmal, ihr seid willkommen. So, der Haman, der stolze Haman, freut sich total. Er war bei dem Königin eingeladen. Er geht von dem Königshaus zurück zu seinem Haus und natürlich auf dem Weg, wer sitzt im Königstor? Sein lieber Freund Mordechai. Mordechai verneigt sich wieder ihm nicht. Haman geht nach Hause und erzählt einfach, erzählt seine Frau und seine Diener und Berater, hey, Schau mal, die Königin macht Essen, die Königin geht nicht mal zum Essen ohne mich, ich bin sehr wichtig im Reich, ich bin wer, ich bin sehr bedeutungsvoll, aber diese einen Mordechai, der steht mir echt wie eine Dorne im Auge, den möchte ich einfach nicht haben. Ja? Und dann beraten sie ihm und sagt, du musst diesen Mordechai einfach auf Holz hängen. Ja? Du musst ihm hängen. Fertig damit. Und dieses Haman bereitet auf Rat von seiner Frau und von seinen übrigen, sie heißt Zeresh, also noch einmal, wir haben ein paar Männernamen gehört. Falls ihr einen Mädchennamen sucht, Zeresh. Zeresh ist ein Mädchenname. Ja? Nur nebenbei. So. Die sagen ihm, hey, bereite mal einen großen Holz, 50 Ellen, spricht etwa 25 Meter hoch. Ich dachte mit meiner Frau, hey, 25 Meter hoches Dings, Holzstück oder so ein Galgen, das ist ein Hochhaus, verstehst du? 25 Meter. Okay, ich habe geschaut, was ist eine Elle? Das ist der Unterarm. Sprich, 40 bis 60 Zentimeter ist das lang. Nur in Bayern gilt das 62 Zentimeter. Nur in Bayern. Bayern ist Freistaat, ihr versteht schon. Okay? Mehr sind mehr. Fertig. So. Ich denke, so hoch, ja, das macht Sinn. Wie sie das, wie tief die da begraben haben, keine Ahnung, weil tiefer, desto höher, sagt man. Die Lektion war davon, oder das Ziel war dahinter, hinter diese 50 Ellen oder 25 Meter, das war diese Botschaft. Einfach, dass jeden Mensch diesen erhängten Menschen sieht, damit das eine Lektion für der, der lernen kann, so nach dem Motto, wer Ohren zu hören hat, soll hören, wer Augen zu sehen hat, soll sehen, dieser Mensch ist Übeltäter, dieser Mensch ist nicht gut, dieser Mensch wollen wir einfach nicht haben. Und er hat Böses getan, und wenn du so unbrav bist, geschieht dir einfach dasselbe, deswegen so hoch. Also Haman und seine Familie bereiten diese Galgen vor, diese ganz hohen, und er hat geplant für den nächsten Morgen, dass er geht zum König Ahasverus und diese Erlaubnis bittet, ich möchte gerne Mordechai einfach aufhängen. Nämlich, wenn Mordechai tot ist, kann er fröhlich das zweite Mal genießen. Das Ganze bisher war zusammengefasst ganz Kapitel 5. Die wichtigsten Ereignisse im Kapitel 5. So passiert das. Und nächsten Morgen tatsächlich geht er hin. Aber es gibt eine Sache, die Haman nicht auf seinem Schirm hat. Haman wusste nicht, dass Gott immer im Spiel ist. Was Haman nicht wusste, dass Gott seinen Finger in diese Geschichte hat. Wer spielt Schach in der Gemeinde? Wo ist Dietmar? Ist heute nicht da. Der ist beim Schachspielen. Sonntagsturnier. Wer kennt sich in Schachthemen aus? Das ist der König, stimmt das so? Okay, nur nebenbei, das hat mit meiner Predigt nichts zu tun. Wenn man Schach spielt, alle Diener verteidigen den König. In unser Spiel, unser König verteidigt uns Spieler. Ist das nicht cool? Nur, dass ihr nebenbei das mal gehört habt. So, Haman wusste nicht, dass Gott im Spiel ist und dass Gott ihm noch überraschen wird. Er steht auf, heiß, Holz ist bereit, Mordechai stirbt heute. Was er nicht wusste, ist das, was passiert ist in der Nacht. Nämlich, nach der ersten Mahlzeit, die war so gut, dass der König nicht schlafen konnte. Anfang Kapitel 6 lesen wir das, im Vers 1. Das war scheinbar so heftig für ihn. Der Schlaf flog sozusagen aus ihm, aus seinen Augen. Er konnte nicht schlafen. So, was bräuchte der König, wenn er nicht schlafen kann? Unterhaltung. So, was hat er gemacht? Er bittet, dass sein Tagebuch gebraucht und gelesen wird. Das nennt man die Königschronik. Ich nenne es für mich Tagebuch. Okay, sein Tagebuch wird gebracht und wird gelesen. Und dann stellt er fest, dass Mordechai eigentlich ihm das Leben gerettet und würde dafür überhaupt nicht belohnt. Wie dämlich. Wie dämlich. Jemand rettet dir das Leben und du sagst nicht mal Dankeschön dafür. Jemand schuldest du überhaupt, dass du Luft atmest und du sagst nicht mal Dankeschön dafür. Wie fühlt sich Mordechai? Ich habe keine Ahnung, aber eins weiß ich, er blieb treu im Dienst des Königs. Er wischt nicht vom Palast, er hat seine Arbeit jeden Tag getrieben, weil er wusste, das ist mein Job und das werde ich tun, bis ich irgendwann vergammle hier vor der Tür des Königs und gut ist das. Und von hier weiche ich ganz einfach nicht. Das war seine Sache. So, der König bekommt das einfach mit und der fängt an, in diese Story weiter zu überlegen, oh, warum haben wir nicht ihn belohnt? Was können wir tun? In diese Sekunden, wo er mit seinen Dienern sagt, was können wir tun, kommt dieser Haman rein, um die Erlaubnis zu holen, Mordechai ans Holz zu nageln. Haman ahnt nichts, was passiert ist. Er hat keine Ahnung. Und dann fragt ihm der König, hey, Haman, sag mal, wie kann ich einen Menschen auf dem höchsten Niveau ehren? Ein Menschen, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Ein Menschen, den ich total ehren möchte. Wie kann ich ihm am besten belohnen? Haman denkt natürlich, es geht um ihn selbst. Und sparte nichts bei dieser Ehrung. Überhaupt nichts. Das lesen wir jetzt mal kurz in der Bibel. Kapitel 6, die Verse 6 bis 11. Und Haman kam herein. Der König sagte ihm, was soll man dem Mann tun, an dessen Ehrung der König gefallen hat. Da dachte Haman in seinem Herzen, wem konnte der König mehr Ehrung erweisen wollen als mir? Und Haman sagte zu dem König, was den Mann betrifft, an dessen Ehrung der König gefallen hat, so soll man ein königliches Gewand bringen, oho, mit dem sich der König bereits bekleidet hat, und ein Pferd, auf dem der König schon geritten ist, und auf dessen Kopf königlicher Kopfschmuck, also eine Krone, gesetzt worden ist. Mamma mia, hat er sich was beigedacht, hä? Und man soll das Kleid und das Pferd der Hand eines Obersten des Königs, eines der Vornehmen, übergeben. Und man soll dem Mann, an dessen Ehrung der König gefallen hat, das Gewand anziehen und ihm auf dem Pferd über den Platz der Stadt, also auf dem Marktplatz sozusagen, reiten lassen und so voll ihm her ausrufen, so wird dem Mann getan, an dessen Ehrung der König gefallen hat. Da sagte der König zu Haman, Haman ahnt immer noch von nichts, er ist doch die blinde Katze im Raum, der hat keine Ahnung, was passiert. Er denkt, wow, jetzt kommt's. Da sagt der König zu Haman, beeile dich, nimm das Gewand und das Pferd, wie du geredet hast, und mache es so mit Mordechai, oh nein, dem Juden, oh nein, die Juden, nicht wieder, der im Tor des Königs sitzt, ich werde hier hinzufügen, und der sich nicht für dich verneigt. Lass nichts ausfallen von allem, was du geredet hast. Lass nicht fallen von all dem, was du geredet hast. Tu ihm alles. Oh, Mama Mia. Da nahm Haman das Gewand und das Pferd und er zog Mordechai das Gewand an und ließ ihn über den Platz der Stadt reiten und rief vor ihm heraus, so wird ein Mann getan, an dessen Ehrung der König gefallen hat. Wenn deine Feinde mal vor dir hergehen und sagen, boah, dieser Mann glaubt an Gott. Wenn der Teufel einmal vor dir zappt und sagt, scheiße, ich komme nicht an ihm heran, sein Gott ist echt lebendig. Wenn die Hölle mal zappelt, weil dein Gott mit dir ist, Halleluja. Wenn du es kapierst, mit Gott kannst du die Welt auf dem Kopf stellen. Oh, 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 Haman, Haman, Haman. Wisst ihr, was mit ihm passiert ist? Da brannte alle Sicherungen bei Haman Rusch. Da ging's nichts mehr. Das war's für ihn. Nicht, dass er die ganze Juden vernichten wollte. Er wollte Mordechai vernichten. Er geht, um die Erlaubnis zu holen. Er geht nach Hause, Mordechai ehrend. Und dann war das Spiel bei ihm aus. So, was macht er? Haman geht heulend nach Hause. erzählt seine Mannschaft, also Frau, Kinder, Diener, Berater, Präsidenten, die hinter ihm sind, erzählt ihm, was passiert war. Er erzählt ihnen alles. Und wisst ihr, erstaunlicherweise kam von ihnen folgende Reaktion. Wir haben gesagt, Esther ist ein Buch ohne Gott. Aber irgendwie muss Gott doch drin gewesen sein bei das Ganze, oder? Ohne Gott ging es gar nichts. Und jetzt pass auf, wie seine Frau, seine Diener, seine Berater, seine Kinder reagiert haben. Das wird dich umhauen. Steht sogar in der Bibel. So, 6,13. Und Haman erzählte seiner Frau Zeresh. Wisst ihr, merkt ihr, also wer Mädchenname sucht, Zeresh. Seine Frau Zeresh und all seine Freunde. Zeresh und all seine Freunde, alles, was ihm widerfahren war. Und da sagten seine Ratgeber und seine Frau Zeresh zu ihm. Pass auf, was sie sagten. Wenn Mordechai, vor dem du zu fallen begonnen hast, von den Nachkommen der Juden ist, dann wirst du nichts gegen ihn ausrichten, sondern du wirst vollendet vor ihm zu Fall kommen. Moment mal, das ist zu heftig. Also, meine Frau ist meine größte und liebste Frau der Erde, die ist aber gleichzeitig meine größte Kritikerin. Die größte Kritikerin aller Zeiten ist meine eigene Frau und das ist sehr gut so. Aber sowas erwarte ich nicht von meiner Frau. Also ich beneide ihm dieses Zeresh überhaupt nicht. Willst du in dem Fall nicht, dass du etwas getröstet wirst? Willst du nicht vielleicht als Haman hören, du Armer, komm, wir finden einen anderen Weg, diesen Mordechai loszuwerden. Aber ich denke, seine Familie und seine Diener haben gecheckt, Moment, wir haben Menschen in Gefangenschaft, dessen Gott irgendwann mal aus Ägypten rausgeholt hat, auf eine mysteriöse Art und Weise. Wir haben an Menschen, die einen lebendigen Gott haben. Ich habe keine Ahnung, aber das kam. Wenn Mordechai, vor dem du zu fallen begonnen hast, die haben erkannt, dieser Mann kommt aus den Juden, du beginnst schon zu fallen, also mach lieber nicht weiter. Wenn er tatsächlich ein Jude ist, da wirst du nichts gegen ihn ausrichten, sondern du wirst vollendet vor ihm zu Fall kommen. Wow. Da muss mir jemand sagen, das ist ein Buch ohne Gott. Allein die Verbindung, wenn das von den Nachkommen der Juden ist, warum die Juden? Weil das auserwählte Volk gewesen. Warum die Juden? Weil die wissen, dass es Gottes Volk, ein Volk, zu dem Gott steht. Ein Volk, dem Gott verteidigt. Ein Gott, der richtig seine Herrlichkeit weiß und in Farbe, also live und in Farbe gezeigt hat in mehreren Generationen und in sehr, 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 sehr vielen Fällen. Freunde, das ist nicht lustig. Das ist ernst zu nehmen. Wissen deine Feinde und deine Umstände, wer du bist, geistliche Abstammung? Wissen deine Umstände, deine geistliche Abstammung? Können sie auch sagen, hey, wenn du oder wenn ich mich mit diesen Menschen begebe, Moment mal, da ist ein Herzensjude, ein Kind Gottes, ein Herzensbeschnittener, einer, der zur Familie Gottes gehört. Mit dem brauche ich nichts anzufangen. Wissen deine Feinde das? Wissen deine Feinde, dass der Herr dein Hirte ist und dass Mangel ausgeschlossen ist? Wissen die das? Wissen deine Umstände, wer dein Gott ist? Das weiß ich nicht. Wissen deine Feinde und Umstände, dass du mit deinem Glauben ein Überwinder bist? Weißt du das selber? Wenn du es nicht weißt, wissen deine Feinde das auch nicht. Und da wirst du angeschlagen. Wissen deine Feinde und Umstände, dass du mit deinem Gott die Welt auf den Kopf stellen kannst? Wissen wir das? Das ist mein Ministry Time an dich heute. Ich zitiere nur, was sollen wir noch hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Was sollen wir sagen? Wenn Gott mit uns ist, wer kann gegen uns sein? Das Buch Esther ist ein Buch, mit dem man kann den so betiteln, mit Gott die Welt auf den Kopf stellen. tötet und Vernichtungsurteile. Wer den Herr noch nicht zunichte gemacht, Herr wird nur Mordechai geehrt. Die Geschichte geht noch weiter. Also einmal nochmal Teil 4 müssen wir noch machen. Dann denke ich, haben wir das Ding durch. Ich möchte dich gerne bitten, dass du dich ein bisschen entspannst. Und ich möchte dir ein paar Wahrheiten über dein Leben erzählen, wie Gott dich gemacht hat und was Gott aus deinem Leben macht. Halleluja. Danke, Jesus. Bist du bereit? Entspann dich, öffne deine Ohren, öffne dein Herz. Das kann dir richtig helfen. Gott hat dich außergewöhnlich gemacht, nicht gewöhnlich. Überleg dir, was das heißen kann. Außergewöhnlich, nicht gewöhnlich. Gott hat dich bedeutend gemacht, nicht unbedeutend. Du bist ein Wer schon für ihn. Er ist der König, du bist der Prinz und Prinzessin. Gott macht keine faule Geschöpfe. Wenn er was schafft und tut, wenn er beruft, dann heiligt er auch und das bist du, ganz persönlich. Gott hat dich fähig gemacht, nicht unfähig. Du kannst, und zwar nicht mit deiner Kraft, sondern mit seiner Kraft, durch seine Kraft, du kannst das. Du kannst, wenn Esther das konnte, dann kannst du das auch, weil derselbe Gott ist derselbe immer noch, ist heute und in Ewigkeit. Er hat dich anpassungsfähig gemacht, nicht unflexibel. Glaub diese Lüge nicht. Ich bin nicht flexibel. Er hat dich passungsfähig gemacht, glaub mir. Das ist unser Gott. Er hat dich für Aktivität, nicht für Passivität geschaffen. Wäre Esther passiv geblieben, wäre das Volk gestorben, glaub mir. Wenn sie sich von ihren Ängsten, ich könnte sterben, sich fesseln ließ, da wäre Haman noch am Feiern. Und es wäre Zeit, dass du diesen Haman in dein Leben ausscheidest. Dass du sagst, Haman, verschwinde aus meinem Leben, du hast ja nichts verloren. Gott hat dich nicht unentbehrlich gemacht, sondern entbehrlich. Also entbehrlich, nicht unentbehrlich. Andersrum. Gott hat dich konstruktiv gemacht, nicht destruktiv. Gott schuf, Gott baut, Gott ruft in Existenz. Und so wir auch, wir sind sein Ebenbild. Gott hat gesagt, wir sollen einander mit Psalmen und mit Loblieder erbauen und nicht einander fertig machen. Deswegen sind wir richtig konstruktiv und nicht destruktiv. Wir sind geschickt und nicht ungeschickt. Gott macht keine faule Geschöpfe. Wir werden nicht unverwechselbar. Das sind wir. Von dir gibt es nur einen. So wie deine Fingerabdruck einmal auf die Welt gibt, gibt es nur einmal. Du bist einmalig. Du bist einzigartig. Das ist Gottes Gedanken über dir. Du bist mächtig, nicht ohnmächtig. Jesus hat gesagt, mir ist alle Macht gegeben, deswegen geht hin. Wenn du hingehst im Namen Jesu, musst du wissen, der mächtige Gott hat dir Macht gegeben, der mächtige ist mächtig in dir. Und wenn du mächtig bist du das, weil der mächtige in dir mächtig ist und in dir lebt. Das ist unser Gott. Gott hat dich verantwortungsbewusst gemacht und nicht verantwortungslos. Er liebt dich total. Glaub mir. Gott hat dich tatkräftig gemacht, nicht tatenlos. Die Bibel sagt, wenn wir wissen, Gutes zu tun und tun es nicht, haben wir bereits gesündigt. Die Bibel sagt, er hat bereits Aufgaben gemacht und Werke vorbereitet, in denen wir wandeln müssen. Also wir müssen sie nur finden, die sind schon da. Wir haben einiges zu tun. Wir sind widerstandsfähig und nicht widerstandlos. im Namen Jesu widerstehen wir. Und die Bibel sagt, widersteht den Teufel, so flieht ihr weg. Naht euch so, so naht sich Gott auch zu euch. Wir sind empfindsam, nicht unempfindsam. Wow. Wir sind entschlossen, nicht unentschlossen. Wir wissen, was Sache ist. Wir wissen, wer mit uns ist. Und das Letzte, was ich dir sagen möchte, du bist ein Original und keine Kopie. Versuch du nicht, eine billige Kopie zu sein von einem teuren Original, sondern sei du der Original Silber. Sei du der Original Silber. Du bist Original, du bist so, wie Gott dich gemacht hat, so kostbar, wie du bist. Kopier kein anderer, das ist zu billig. Du bist Original, du bist wer du bist und du bist, was du bist. Und das gefällt Gott so, wie das ist. Ich möchte bitten, dass wir zusammen aufstehen.